Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 3. April auf Radio Bern. Heute beschäftigen uns diese Themen. Nach vielen gescheiterten Versuchen ein Erfolg. UNO-Generalversammlung beschließt Waffenhandelsabkommen. Unterschätzt und heruntergespielt. Die Berner Fachhochschule warnt vor fatalen Sicherheitslücken beim E-Banking. Keine Macht den Drogen, keine Macht für niemand. Die Berner Reitschule lanciert ihre Aprilkampagne und plädiert für eine andere Drogenpolitik. Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Jetzt hat Michael Spahr die Nachrichten.
Der Kosovo-Konflikt bleibt ungelöst. Laut verschiedenen Medienmitteilungen sind Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo gescheitert. Gestern fanden intensive Verhandlungen mit Beteiligung der EU statt. EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton erklärte ihre Vermittlungsversuche für beendet. Die beiden Parteien seien sich zwar in vielen Punkten einig, aber die Meinungsverschiedenheiten bei den umstrittenen Punkten seien sehr tief. Wichtigster Knackpunkt ist die Stellung der serbischen Minderheit im albanisch dominierten Kosovo. Vor 5 Jahren rief sich der Kosovo als unabhängige Republik aus. Serbien betrachtet das Gebiet nach wie vor als Teil ihres Territoriums. Bis 2030 soll es auf der Erde keine extreme Armut mehr geben. Das sind die ehrgeizigen Ziele von Weltbankpräsident Jim Yong Kim. In einer Rede, die er gestern in Washington hielt, behauptete er, das sei möglich. Als Argument dienten ihm die sogenannten Millenniumsziele der UNO. Diese forderten eine globale Armutshalbierung bis 2015. Das Ziel wurde schon 2010 erreicht. Aber gerade in diesem Punkt gibt es starke Kritik von zahlreichen Entwicklungsorganisationen. Einerseits, weil die Armutsgrenze sehr tief angelegt ist. Im Moment gilt als nicht mehr arm, wer etwas mehr als einen Franken pro Tag verdient. Andererseits konnten gewisse Länder starke Fortschritte machen, zum Beispiel China. Das führte dazu, dass die Armut statistisch weltweit abnahm, in vielen Ländern aber nahm sie in Wirklichkeit zu. Das Thema globale Armutsbekämpfung wird uns im Rabe Info morgen Donnerstag beschäftigen. 80 Personen verlieren bei der BLS Cargo ihre Stelle. Das, weil die Deutsche Bahn einen wichtigen Auftrag neu an die SBB Cargo vergibt. Die BLS Cargo verliert damit praktisch ihren ganzen Güterverkehr auf der Gotthardachse. Die Gewerkschaft der Transportangestellten SEV fordert nun, dass die SBB die Angestellten der BLS übernimmt. Fragen wirft die Tatsache auf, dass die Deutsche Bahn selber an der BLS Cargo beteiligt ist. Die Geburtshilfe Riggisberg mobilisiert nun über Facebook gegen die Schließung der Geburtsabteilung. Über 2200 Menschen haben der Klinik auf Facebook ihre Unterstützung ausgesprochen. Die beliebte Geburtsabteilung soll aus Kostengründen geschlossen werden. Die Hebammen würden zwar bei anderen Spitälern eine Stelle finden, trotzdem sind sie empört. Das Spital Riggisberg hat einen sehr guten Ruf im Geburtsbereich. Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Hebammen ist sehr eng. Die Klinik folgt einem ganzheitlichen Prinzip. Sie ist sehr populär, auch bei werdenden Müttern aus der Stadt Bern. Laut dem Online-Magazin Journal B befürchten die Hebammen von Riggisberg, dass hier eine Salamitaktik angewandt würde. Zuerst werde die Geburtsabteilung geschlossen, dann das ganze Landspital. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag wird wechselnd bewölkt, die Höchsttemperaturen betragen 9 Grad. In der Nacht bewegen sich die Temperaturen um die 0-Grad-Grenze. Übermorgen Freitag wird bewölkt, es wird tagsüber wiederum höchstens 9 Grad warm. Die Nächte bleiben bei Tiefsttemperaturen von 1 Grad relativ kalt. Das Wochenende verspricht nur kleine Veränderungen. Es bleibt wechselnd bewölkt, aber es wird etwas kälter. Das Thermometer zeigt höchstens 5 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Der internationale Handel mit Gütern hat in der heutigen globalisierten Welt eine große Bedeutung. Dabei sind viele Details in Handelsverträgen geregelt. Das galt bisher nicht für Waffen. Hier gab es keinen internationalen Waffenhandelsvertrag. Gestern hat die UNO-Generalversammlung einem Waffenhandelsabkommen zugestimmt. 154 Staaten stimmten dem Abkommen zu, 23 enthielten sich der Stimme. Iran, Nordkorea und Syrien stimmten gegen das Abkommen. Nach vielen Jahren ergebnisloser Verhandlungen ein Erfolg. Die offizielle Schweiz, wie auch Nichtregierungsorganisationen, zeigten sich trotz des Kompromisses zufrieden. Zunächst wird es von der UNO-Vollversammlung verabschiedet werden, dann müssen es die einzelnen Staaten ratifizieren, das heißt, sie müssen es in ihren Parlamenten bewilligen. Wird es von mindestens 50 Staaten ratifiziert, tritt es in Kraft. Ich wollte von Patrick Walter von Amnesty in Schweiz wissen, was die wichtigsten inhaltlichen Punkte im Abkommen sind.
Ja, ein großer Erfolg für uns, für Amnesty, ist, dass eben die Menschenrechte im Kern dieses Abkommens stehen. Das heißt, dass Waffen nicht geliefert werden dürfen, wenn diese zu Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen beitragen. Das ist eine Forderung, die Amnesty seit 20 Jahren dafür gekämpft hat. Das Abkommen ist zwar nicht perfekt, aber es gibt erstmals eben gültige Regeln weltweit für den Handel mit konventionellen Waffen.
23 Staaten haben sich der Stimme enthalten. Was sind das für Staaten und was hat sie bewogen, da nicht mitzumachen?
Es gibt viele Staaten, also ich meine, es ist erstaunlich, dass dieses Abkommen überhaupt durchkommt, weil es geht hier um ganz wichtige Interessen der Staaten. Einerseits ist das Waffengeschäft ein Milliardengeschäft, es geht also um ökonomische Interessen. Und zweitens berührt es natürlich die strategischen Sicherheitsinteressen der Staaten. Und das sind zwei Bereiche, wo die Staaten selten Kompromisse eingehen und sich nicht reinreden lassen wollen und schon gar nicht von der Zivilgesellschaft. Viele Staaten haben Angst, dass quasi ihre, wenn sie Waffen kaufen wollen fortan, dass sie dann irgendwelche Kompromisse eingehen oder Bedingungen eingehen müssen, eben was die Menschenrechte oder das Völkerrecht angeht. Und deswegen haben sich diesen Vertrag verweigert.
Die USA sind eine der Staaten, die dem Abkommen zugestimmt haben. Die USA sind aber eigentlich weltweit der wichtigste Waffenproduzent. Warum haben denn jetzt ausgerechnet die USA trotzdem zugestimmt?
Ja, die USA haben eine Kehrtwendung gemacht in den letzten Jahren. Unter der Bush-Regierung war es völlig klar, dass das Land diesen Vertrag ablehnt. Mit Obama kam dann eine Wende. Letztes Jahr waren sie noch sehr vorsichtig, weil Obama im Wahlkampfjahr war. Dieses Jahr sind sie nun etwas mit mehr Profil aufgetreten und unterstützen dieses Abkommen, auch wenn eher unwahrscheinlich ist, dass das Land den Vertrag selber ratifizieren kann. Aber sie sehen, dass es ein wichtiges Abkommen ist, das eben weltweit gültige Regeln für den Handel mit Waffen etabliert. Und dies wird auch ein Stück weit funktionieren, selbst wenn nicht alle Staaten dieses Vertragswerk unterzeichnen. Man hat das bei anderen Konventionen gesehen, zum Beispiel beim Minenverbot. Selbst dann, wenn nicht alle Staaten dieses unterzeichnet haben, das Verbot der Minen, ist es heute doch so, dass diese Waffen international geächtet sind. Und keiner kann sich wirklich erlauben, Minen heute noch einzusetzen oder wenn, dann zu einem recht hohen politischen Preis.
Das neue Waffenhandelsabkommen, das tritt erst dann in Kraft, wenn es mindestens 50 Staaten ratifiziert hat. Glauben Sie, dass das passieren wird?
Ja, ich glaube, das wird relativ bald passieren. Es gibt zweifellos eben deutlich mehr als 163 Staaten für diesen Vertrag gestimmt. Ich glaube, dass eine große Mehrheit dieser Staaten den Vertrag zügig unterzeichnen und ratifizieren will. Wie lange genau, ob es jetzt Monate oder 2 Jahre dauert oder so, das ist schwer zu beurteilen, aber ich bin sehr optimistisch, dass der Vertrag relativ bald Gültigkeit bekommt.
Sagt Patrick Walter von Amnesty Schweiz. Wer sich das Dokument selber zu Gemüte führen will, findet es im Internet. Den Link dazu gibt es unter www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Mühsam und aufwendig ist es, Zahlungen per Post abzuwickeln. Deshalb ziehen immer mehr Menschen E-Banking vor. E-Banking gilt gemeinhin ja auch als sehr sicher, ist es aber offenbar nicht. Studierende vom Institut Technik und Informatik der Berner Fachhochschule haben ein solches E-Banking-Modell angegriffen, mit durchschlagendem Erfolg. Es wurde auf die Probe gestellt und ist bei der Sicherheit hochkant durchgefallen. Wilma Rall hat mit Studienleiter Reto König gesprochen. Sie hat den Informatikprofessor der Berner Fachhochschule gefragt, wie man die Sicherheitslücken beim E-Banking entdeckt habe.
Wir haben angefangen, theoretisch das Modell, das E-Banking-Modell zu entdecken mit der neuen Möglichkeit von Smartphones, um diese neu in das E-Banking mit einzubeziehen. Und da ist uns aufgefallen, dass Smartphones eben sehr leicht programmierbar sind. Und weil sie so leicht programmierbar sind, gelten sie als grundsätzlich unsichere Plattform. Wir haben damit erreicht, dass wir den vermeintlich getrennten SMS-Kanal, der beim E-Banking sehr oft zum Zuge kommt, den zu vereinen mit dem Internetkanal, der gebraucht wird bei den Browsern. Und diese Vereinigung hat zur Folge, dass ein Schadprogramm, welches sich sowohl mit dem SMS und mit dem Internetkanal verbinden kann, eine beliebige Transaktion erzeugen kann, ohne dass der Kunde irgendetwas davon merkt.
Also die Banken haben ja immer gesagt, wenn man den Zugangscode per SMS aufs Handy erhält, also auf ein externes Gerät, aufs Handy oder irgendein anderes Gerät, wo dann der Code angezeigt wird, sei das unproblematisch, weil es ja unabhängig vom eigentlichen Computer sei. Mit dem Smartphone aber, das eben auch Internetzugang hat, ging hier eine enorme Sicherheitslücke auf.
Das ist richtig so, genau. Einerseits, wenn E-Banking grundsätzlich nur auf einem einzigen Device, auf einem Smart Device, wie zum Beispiel einem Smartphone oder einem Tablet, durchgeführt wird, dann hat der Computer sämtliche Kanäle offen, kann also sowohl auf dem SMS-Kanal wie auch auf dem Internetkanal horchen oder auch Befehle darüber absetzen. Wenn es aber mehrere Devices sind, davon haben jetzt die Banken meistens gesagt, ja, bei mehreren Devices spielt das nicht so eine Rolle. Wenn wir also ein Smartphone haben, welches den SMS-Kanal abhorcht, so wie man es heutzutage wahrscheinlich in 90% der Fälle hat, ich habe nur noch ein Smartphone bei mir, und den Browser benutzt fürs Internetbanking, dann kann man trotzdem einen sogenannten Side-Channel aufmachen. Das heißt, das Smartphone versucht, mit dem Browser auf dem normalen PC in Kontakt zu treten, zum Beispiel über Ultraschall, und somit den Transaktionscode dem Browser zu übermitteln.
Bringt es denn jetzt etwas oder könnte es etwas bringen, wenn man die Internetverbindung beim Handy kappt, während man das SMS bekommt?
Nein, gar nicht. Genau, das Internet abschalten bringt dem Angriff, den wir beschreiben, nichts, da wir einen anderen Seitenkanal gewählt haben, um den Transaktionscode vom Smartphone zum Browser zu übermitteln, und zwar Ultraschall. Der geht also dann sozusagen lokal durchs eigene Zimmer, ohne dass irgendwie eine Internetverbindung gebraucht würde.
Diese Betrugsfälle passieren ja dann parallel, während ich selber meine Zahlungen auf dem Computer mache. Und offenbar merkt man bei kleinen Beträgen laut Ihnen nicht oder nie, dass man überhaupt betrogen wird. Warum ist das so?
Wichtig ist mal, wenn man in diese E-Banking-Session eingeloggt hat, dann können die Schadprogramme gleichzeitig wie der Benutzer Transaktionen vollziehen. Diese Transaktionen, wenn die im kleinen Rahmen stattfinden, auch so, dass die Banken, dass deren Filter nicht Alarm schlagen, werden validiert von den Banken und werden auch akzeptiert. Und später, wenn man den Kontoauszug anschauen möchte, kriegt man das heutzutage auch elektronisch zugespielt. Wobei aber hier zu sagen ist, dass der Browser, den wir jetzt grundsätzlich als Schadprogramm anschauen, der Browser kriegt diesen Bankauszug als erstes und kann diese Beträge, die Fehlbeträge, einfach wegsäubern. Sodass, wenn ich dann als Kunde diese Transaktionen sehe, diese Schadtransaktionen gar nicht mehr erkennen kann. Die sind nicht mehr vorhanden.
Die Banken sind ja laufend daran, die Sicherheitsbestimmungen zu überprüfen und zu verbessern auch. Haben Sie denn diesen Vorgang, den Sie jetzt rausgefunden haben, noch nicht erkannt oder die Gefahr unterschätzt oder ihn einfach noch nicht berücksichtigt?
Momentan ist es so, dass wir die Banken kontaktiert haben und sie mit diesem Angriff konfrontiert haben. Aber die schadhaften Beträge, die man zurückerstatten müsste, wenn der Kunde es denn merkt, sind noch nicht so hoch, als dass sich eine bessere E-Banking-Lösung auszahlen würde.
Also das heißt, es gäbe eine gute Lösung, aber die Banken wollen sie aus Kostengründen noch nicht anwenden?
Das ist genau richtig so.
Reto König, Sie haben als Informatikprofessor diese ganzen Sicherheitslücken bemerkt. Wie halten Sie es selber mit dem E-Banking?
Nachdem die Studenten mir zum ersten Mal demonstriert haben, was wir theoretisch schon vor uns hatten, war ich doch eher schockiert, weil das Ausmaß, wenn man das dann wirklich sieht, wie es denn richtig ist, wenn man merkt, dass man nichts merkt, dann ist man schon negativ überrascht über das Ganze und ich fange auch an, Konten zu haben, bei denen kein E-Banking im Spiel ist, weil im Moment sehe ich E-Banking als sehr unsichere Sache an.
Soweit Reto König, Professor für Informatik am Institut für Technik und Informatik an der Berner Fachhochschule. Weitere Informationen zum Thema gibt's auf der Internetseite der Berner Fachhochschule. Den Link dazu finden Sie unter www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Keine Macht den Drogen, keine Macht für niemand. Unter diesem Motto lanciert die Berner Reitschule ihre April-Kampagne. Eine Kampagne zur Drogenpolitik und Drogenproblematik in und um das Berner Kulturzentrum. Im Kino der Reitschule wird eine Filmreihe gezeigt. Auch in der aktuellen Ausgabe des Megafon-Magazins dreht sich alles um das Thema Drogen. Damit will die Reitschule die Debatte neu lancieren und wartet dazu mit unkonventionellen und teils wagemutigen Ansätzen auf. Wilma Rall hat die Details.
Wir wollen ein Politbegegnungs- und Kulturzentrum sein und nicht ein stadtbekannter Drogenumschlagsplatz. So steht es geschrieben auf dem Flugblatt der Berner Reitschule vom Mai 1994. Seither sind fast 20 Jahre vergangen, der Aufruf aber bleibt bis heute top aktuell. Schon immer sei das Drogenproblem vom autonomen Kulturzentrum Reitschule gleichzeitig akut und total normal gewesen, meint Tom Locher von der Mediengruppe.
Freiräume wie die Reitschule haben schon in den frühen 80ern immer wieder das Problem gehabt, dass sie die negativen Folgen der repressiven Drogenpolitik des Staates ausbaden mussten. Zum Beispiel die verschiedenen autonomen Jugendzentren in Bern, Basel, Zürich, Lausanne hatten immer wieder Probleme mit Dealer und Dealerinnen, mit der Drogenszene und auch mit dem Phänomen, dass die eigenen Leute zum Beispiel auf Heroin abjunkten. Das war in der späten Reitschule, also ab 87, eigentlich nicht viel anders, da war weniger halt Heroin das Problem, aber vielmehr halt Shit, also Haschisch aus Bürgerkriegsstaaten.
Heutzutage werde auf der Schützenmatte nur noch wenig Cannabis verkauft, dafür umso mehr Kokain oder andere Partydrogen. Der Deal sei zwar mühsam, meint Tom Locher, er sei aber nur ein Symptom vom eigentlichen Problem und das eigentliche Problem sei die Drogenprohibition, also das Verbot, Drogen zu konsumieren. Innerhalb der Reitschule gäbe es einen breiten Konsens, dass man die Probleme nur dann nachhaltig in den Griff bekommt, wenn man den Konsum entkriminalisiere, so Tom Locher.
Man müsste diesen Konsens wieder mal befragen, aber ich würde mal meinen, dass die Entkriminalisierung, die Legalisierung auch der harten Drogen bei einer sehr großen Mehrheit da ist. Was in der Drogenpolitik halt geschehen muss, da sind Dinge auf verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel braucht sich nach wie vor eine zweite Drogenanlaufstelle und weitere niederschwellige Angebote. Es geht ja da auch um gesundheitliche Prävention. Was es sicher auch braucht, ist eine Forderung von uns, sind Dealer-Corner. Die Dezentralisierung des Deals, es kann nicht sein, dass immer Orte wie die Schützenmatte quasi zentrale Einkaufszentren sind, wenn man so will. Und deshalb sollte man eigentlich so Dealer-Corner einrichten, wo halt jeweils zwei, drei Dealer bei so einem Dealer-Corner vielleicht sogar in eine Dealerbox dealen können. Das würde sicher die hauptbetroffenen Orte des Deals sinnvoll entlasten.
Laut Tom Locher könnten diese Dealer-Corners von privaten Organisationen betrieben werden, wie RayFitSafe beispielsweise oder andere freiwillige Gruppen, die gleichzeitig auch noch Qualitätskontrollen durchführen. Damit würde man nicht nur den Straßendeal besser in den Griff bekommen, sondern auch die Qualität der Ware.
Je nachdem könnte man auch überlegen, ob man gewisse Qualitätskriterien an die Drogen stellen will. Vergessen wir nicht, dass gerade die Koks-Qualität auf der Straße sehr schlecht ist. Die Drogen sind gestreckt mit Entwurmungsmitteln, mit irgendwelchen komischen Schmerzmitteln. Oder das Gras zum Beispiel ist Teil mit Bleistaub bestäubt, damit es mehr wiegt. Gewisse Qualitätskriterien kann man sicher auch einführen. Was aber sicher dort wichtig ist, dass man halt mit diesen Dealing-Con halt vielleicht auch die herrschende Menschenjagd, die von der Kantonspolizei veranstaltet wird, sicher mal abstellen könnte, weil das ist ja kein Zustand, so wie das läuft.
Beim Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause hat die Idee von Dealer-Corners nur Kopfschütteln ausgelöst. Das komme nicht in Frage, schon deshalb nicht, weil sich die Stadt Bern an übergeordnetes Recht halten müsse. Nun sind aber neue, unkonventionelle Ideen und Ansätze meist von einzelnen Städten lanciert worden, bevor sie auf breite Ebene Akzeptanz und Wirkung entfalten konnten. Vorerst aber bleibt in der städtischen Drogenpolitik sicher alles beim Alten. Deshalb zieht die April-Kampagne der Reitschule auch nicht nur darauf, eine politische Debatte zu lancieren, sondern auch direkt auf die Konsumierenden.
Zum einen sicher mal Leute, die gerne Drogen kaufen, davon zu überzeugen, dass sie es nicht vor der Reitschule tun, dass sie bewusst schauen, was kaufen sie eigentlich für Drogen, woher kommen diese. Also bis jetzt gibt es ja kein Max Havelaar Kokain, was ja eigentlich ideal wäre, weil ja so wie es heute läuft, halt die Bauern und Bäuerinnen, die es anbauen und die Leute, die es am Schluss verkaufen, eigentlich ausgebeutet werden von einer multinationalen Drogenindustrie. Das zweite Anliegen wäre ganz klar, dass die Stadt, der Kanton zugibt, dass die repressive Drogenpolitik gescheitert ist, dass man sehr viele Dinge überdenken muss, also zum Beispiel vielleicht auch halt auch darüber nachdenken, wie es wäre, eben Dealer-Corner zu haben und zum dritten ganz klar die Legalisierung.
Für Tom Locher ist klar, Drogen gehören zur Gesellschaft. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Deshalb sei es höchste Zeit, einen besseren Umgang mit ihnen zu finden.
Mehr Informationen zur April-Kampagne der Berner Reitschule. Keine Macht den Drogen, keine Macht für niemand gibt's im Internet unter www.reitschule.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Mittwoch, den 3. April vom Info auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Donnerstag um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Wilmar Rall, Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.